erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach Wochen der russischen Belagerung sind offenbar nun alle Frauen, Kinder und älteren Menschen aus dem umkämpften Stahlwerk im ukrainischen Mariupol herausgeholt worden. Das teilte die Regierung in Kiew am Abend mit. In dem Industriekomplex verbleibt noch eine unbekannte Zahl an ukrainischen Soldaten, die den russischen Truppen erbitterten Widerstand leisten. Die vollständige Eroberung der fast völlig zerstörten Hafenstadt am Asowschen Meer wäre ein wichtiger militärischer Erfolg für Russlands Präsidenten Putin.
Die Nachricht von der abgeschlossenen Rettungsaktion kam am Abend. Vize-Regierungschefin Vereshchuk gab über Facebook bekannt, dass heute alle Frauen, Kinder und älteren Menschen aus dem Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit gebracht worden seien. Doch noch immer sind dort auch zahlreiche ukrainische Soldaten eingeschlossen. Wir arbeiten auch an einer diplomatischen Lösung für unser Militär, das immer noch im Stahlwerk ist. Einflussreiche Verhandler und Staaten sind darin involviert. Bachmut im hart umkämpften Osten der Ukraine. Ein Bombenangriff in den frühen Morgenstunden. Die meisten Bewohner haben wohl noch geschlafen. Mindestens 3 Menschen sollen getötet worden sein. Da war ein Knall, alles fiel herunter. Ich hatte die Kinder gerade aufgeweckt, sie waren noch schläfrig. So eine starke Explosion hatten wir noch nie. Jetzt haben wir nichts mehr. Die Kinder sind ohne Kleidung aus dem Haus. Auch die Hafenstadt Odessa sei heute schwer beschossen worden, melden ukrainische Behörden. Die ukrainische Seite bestätigt weitere Bombenangriffe auf Orte im Osten. In den vergangenen Tagen meldeten die ukrainischen Streitkräfte immer wieder Drohnenangriffe auf die strategisch wichtige Schlangeninsel nahe der Schwarzmeerküste. Russland hatte diese zu Beginn des Krieges erobert. Diese unabhängigen Satellitenbilder sollen die Angriffe zeigen. Die Stadt Cherson, die seit Anfang März unter russischer Besatzung steht, wurde gestern vom Generalsekretär der Putin-Partei Einiges Russland besucht. Dabei hat dieser deutlich gemacht, wie es dort nach der Ansicht von Russland weitergehen soll. Russland ist hier für immer, da sollte kein Zweifel bestehen. Es gibt kein Zurück mehr. Wir werden zusammen leben und diese Region reich wegen des historischen Erbes und der Einwohner hier weiterentwickeln. Auf den Tag des Sieges. Der UN-Sicherheitsrat hat sich in seiner ersten Erklärung zum Ukraine-Krieg hinter die Friedensbemühungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestellt. Die Erklärung wurde einstimmig beschlossen. Auch Russland nahm sie an.
Mein Kollege Robert Kempe ist für uns in Kiew. Was bedeutet die abgeschlossene Evakuierung aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol für die dort noch verschanzten ukrainischen Soldaten?
Ja, jetzt, wo die letzten Kinder, Frauen und auch älteren Menschen nach Monaten das Stahlwerk nun endlich verlassen konnten, geht man hier in der Ukraine fest davon aus, dass Russland nun noch rücksichtsloser das Stahlwerk attackieren könnte. Auch derzeit hören wir, dass um das Stahlwerk und in dem Stahlwerk unvermindert gekämpft wird. In der Ukraine glaubt man ohnehin, dass Russland am 9. Mai prestigeträchtig die komplette Eroberung Mariupols verkünden möchte. Der 9. Mai ist für Putin der wichtigste Feiertag, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Ob nun auch die übrigen Soldaten, die auch zum Teil seit Monaten schwer verwundet und ohne Medikamente endlich aus dem Stahlwerk evakuiert werden könnten, das ist mehr als fraglich. Präsident Zelensky hat angekündigt, für den Fall, dass die Soldaten getötet werden sollten, wären weitere Gespräche mit Russland unmöglich.
Vielen Dank, Robert Kempe. Die vom Kreml verbotene russische Menschenrechtsorganisation Memorial hat den Theodor-Heuss-Preis erhalten. Bei der Auszeichnung in Stuttgart sagte die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, Memorial solle durch das Verbot mundtot gemacht werden. Das werde nicht gelingen. Mitgründerin Irina Scherbakowa erklärte, weiter für die Wahrheit kämpfen zu wollen. Memorial hatte 1989 begonnen, den stalinistischen Terror aufzuarbeiten und ist die größte Menschenrechtsorganisation Russlands. Mit einer feierlichen Zeremonie im Pariser Élysée-Palast ist Emmanuel Macron zum zweiten Mal als Präsident Frankreichs vereidigt worden. In seiner Antrittsrede versprach der 44-Jährige, die soziale Spaltung im Land zu überwinden und sich für ein starkes und unabhängiges Frankreich einzusetzen. Vor knapp zwei Wochen hatte Macron die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen die Rechtspopulistin Le Pen gewonnen.
Mit 21 Salutschüssen in die zweite Amtszeit. Bei der Zeremonie im Pariser Élysée-Palast vor 450 geladenen Gästen gab der alte und neue Präsident Macron den Französinnen und Franzosen ein klares Versprechen.
Agir sans relâche.
Unermüdlich handeln. Mit einem klaren Kurs eine unabhängigere Nation zu werden. Besser zu leben und französische und europäische Antworten zu geben auf die Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Der Beginn seiner zweiten Amtszeit ist nicht nur vom Krieg in der Ukraine geprägt. Innenpolitisch erwarten Macron große Aufgaben. So will er das Rentenalter auf 65 erhöhen und Umweltschutz in den Vordergrund stellen. Der Präsident hat nach einem kurzen Wahlkampf gewonnen, aber viele haben ihn nur gewählt, weil sie die Alternative verhindern wollten. Es gibt keinen großen Enthusiasmus. Die Amtseinführung steht unter den Vorzeichen der bevorstehenden Parlamentswahl im Juni. Für Macron ist eine Mehrheit in der Nationalversammlung wichtig, um seine Reformvorhaben durchsetzen zu können. In Paris treffen sich heute erstmals die zuvor zersplitterten linken Parteien, unter anderem Sozialisten, Grüne, Kommunisten und La France Insoumise. Sie wollen unter der Führung des linken Politikers Jean-Luc Mélenchon mit einem gemeinsamen Wahlbündnis eine Mehrheit von Macron im Parlament verhindern. Wir leisten einen Akt des kollektiven Widerstandes gegen eine Ära der sozialen, ökologischen und demokratischen Misshandlung durch eine Macht, die im zweiten Wahlgang aus Mangel an Alternativen gewählt wurde. Macron hat heute angekündigt, dass er gesellschaftlichen Ungleichheiten mit Reformen im Bildungs- und Gesundheitswesen begegnen will. Präsident Macron hat heute einen Neustart versprochen. Den muss er aber auch den Wählerinnen und Wählern glaubhaft machen, die ihn nur gewählt haben, weil sie eine rechte Präsidentin verhindern wollten. Bei der Parlamentswahl gibt es links nun eine Alternative und Macron muss in diese Richtung Angebote machen. Nur so hat er eine Chance, seine innenpolitischen Reformen durchzusetzen.
Bei der Regionalwahl in Nordirland deutet sich ein historischer Sieg der pro-irischen Partei Sinn Féin an. Nach Auszählung der meisten Stimmen wird sie erstmals stärkste Kraft vor der pro-britischen DUP und der keinem Lager zugehörigen Allianzpartei. Sinn Féin hat damit Anspruch auf die Regierungsführung. Sie strebt unter anderem die Vereinigung des britischen Landesteils Nordirland mit der Republik Irland an.
Sie lassen sich feiern. Die Kandidatinnen der katholisch-republikanischen Partei Sinn Féin. Denn sie haben Historisches geschafft. Noch werden hier zwar die letzten Stimmen ausgezählt, aber schon jetzt steht eins fest. In Nordirland wird es wohl erstmals eine Regierungschefin geben, die will, dass Nordirland unabhängig von Großbritannien wird. Wir, die für eine Wiedervereinigung sind, werden uns dafür einsetzen. Ich rufe aber auch alle, die dagegen sind, dazu auf, in die Konversation einzusteigen. Lassen Sie uns eine gesunde Debatte über unsere Zukunft führen. Ein Referendum ist aber noch in weiter Ferne. Nicht zuletzt, weil Sinn Féin nicht alleine regieren kann. Denn die nordirische Regierung muss immer aus zwei Parteien gebildet werden. Eine aus dem katholischen und eine aus dem protestantischen Lager, so wie es beim Friedensabkommen 1998 vereinbart worden war. Die pro-britische Seite hat im Wahlkampf vor allem eins zum Thema gemacht, das Nordirland-Protokoll. Seit dem Brexit gibt es Zollkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien. Die pro-britischen Parteien fühlen sich dadurch von Großbritannien abgeschnitten. Vor allem die protestantische DUP fordert die Abschaffung der Grenze. Als zweitstärkste Kraft sollte die Partei Teil der Regierung werden, droht aber eine Koalition zu blockieren. Wir schauen auf die Regierung in London, um zu sehen, was die bereit ist zu tun. Entscheidend wird sein, was der Premierminister sagt, wenn am Dienstag das Parlament zurückkehrt. Wenn sich die DUP langfristig querstellt, könnte es zu monatelangen Verhandlungen kommen, eventuell sogar zu Neuwahlen. Für die, die sich hier heute feiern, steht der schwerste Teil also noch bevor.
Die radikal-islamischen Taliban haben die Freiheit afghanischer Frauen weiter eingeschränkt. In einer Anordnung heißt es, dass sich Frauen in der Öffentlichkeit künftig wieder verschleiern müssen. Die beste Form dafür sei die Burka, mindestens aber ein Hijab zur Bedeckung von Kopf und Gesicht. Seit ihrer Machtergreifung im vergangenen August haben die Taliban die Rechte von Frauen und Mädchen eingeschränkt, etwa bei der Bildung und im Arbeitsleben. Nach der Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna ist die Zahl der Toten auf mindestens 26 gestiegen. Mehr als 70 Menschen sollen verletzt worden sein. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Opfern. Die Behörden gehen davon aus, dass die Explosion gestern durch ein Gasleck ausgelöst wurde. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich dort viele Angestellte auf, um die Wiedereröffnung nach Renovierungsarbeiten vorzubereiten. 6 Monate war Astronaut Matthias Maurer im All. Gestern ist er von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. Und seit heute ist der Saarländer nun auch zurück in der Heimat. Auf dem Flughafen Köln-Bonn wurde er am frühen Morgen empfangen. Ich bin sehr glücklich, sagte Maurer nach seiner Ankunft. Er sei zwar noch wackelig auf den Beinen, fühle sich aber pudelwohl. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat sich Bayer Leverkusen einen Platz für die Champions League gesichert. Die Mannschaft gewann bei der TSG Hoffenheim mit 4:2.
Wer sonst als Patrick Schick? Der Tscheche war der Matchwinner für die in Weiß und Schwarz spielenden Leverkusener. Nach 22 Minuten war es aber erst einmal die TSG, die nach Ballverlust der Leverkusener in Führung ging. Jorginho Rütter mit seinem 8. Saisontor zum 1:0. Mit der ersten zwingenden Chance für Bayern nach 34 Minuten traf Patrick Schick zum 1:1 Ausgleich. Hoffenheim jedoch mit der direkten Antwort nur 2 Minuten später. Die Flanke von Pavel Kadarzabek nickte Christoph Baumgartner ein. Die erneute Führung für die Hoffenheimer und zugleich der Pausenstand. Leverkusen kam stark verbessert aus der Kabine, traf nach 73 Minuten zum 2:2 Ausgleich durch Moussa Diaby. Die Vorarbeit lieferte Patrick Schick, der nur 3 Minuten später sehenswert zur 3:2 Führung für die Werkself nachlegte. Der eingewechselte Lucas Alario sorgte dann in der Nachspielzeit für den Endstand in Sinsheim. Bayer belohnt sich für die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und besiegt Hoffenheim, verdient mit 4:2.
Union Berlin spielt auch im nächsten Jahr wieder international. Und niemals vergessen Eisern Union, so die Abkürzung auf den vorbereiteten Europa-Shirts, mit denen die Mannschaft in den dunklen Trikots einen 4:1 Erfolg in Freiburg feierte. Grischa Prömel brachte die Gäste nach Avonis Postentreffer bereits in der 11. Minute in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Kapitän Christopher Trimmel nach Flanke von Becker per Kopf auf 2:0 für Union, ehe dem überragenden Geraldo Becker, den Freiburg nie kontrollieren konnte, noch vor der Pause das 0:3 gelang. Die Partie beim Tabellenvierten war damit schon fast entschieden. Als nach einer knappen Stunde Lukas Höhler für den Pokalfinalisten auf 1:3 verkürzte, nach Videoüberprüfung zählte das Tor, keimte noch einmal kurz Hoffnung auf in Freiburg. Das erste Bundesligator des eingewechselten Andras Schäfer in der letzten Spielminute sorgte schließlich für den 4:1 Endstand zugunsten der Gäste. Freiburg und Union spielen in der nächsten Saison im Europapokal. In welchem Wettbewerb genau, ist noch offen.
Die weiteren Ergebnisse: Köln-Wolfsburg 0:1, Greuther Fürth-Dortmund 1:3. Im Spiel Hertha BSC gegen Mainz steht es kurz vor dem Ende 1:1. Bereits gestern besiegte Bochum Bielefeld mit 2:1. Morgen dann noch 3 Spiele. Frankfurt trifft auf Mönchengladbach, München empfängt Stuttgart und Leipzig spielt gegen Augsburg. Die Tabelle. Ganz oben Meister Bayern München, fest in der Champions League Dortmund und Leverkusen. Dahinter kämpfen noch Freiburg, Leipzig, Union Berlin und Köln um die weiteren internationalen Plätze. Die zweite Hälfte, Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Bielefeld in akuter Abstiegsgefahr, Greuther Fürth ist nächstes Jahr zweitklassig. Und hier die Lottozahlen. 5, 14, 26, 34, 35, 43, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 8. Mai.
Hoher Luftdruck beschert uns in den nächsten Tagen viel Sonnenschein. Dabei fließt sehr warme Luft heran, sodass die Temperatur deutlich steigt. Heute Nacht lassen die teilweise noch kräftigen Schauer oder Gewitter in der Mitte nach. Im äußersten Südosten fällt Regen, sonst oft klar. Im Norden morgen sonnig, sonst teils Wolken, teils Sonne und vor allem über den zentralen und östlichen Mittelgebirgen einzelne Schauer. Die gibt's Richtung Alpen öfter, auch Gewitter sind dort dabei. Im Süden heute Nacht teilweise über 10, im Norden mancherorts um 0 Grad. An der Nordsee morgen knapp über 10 Grad, im Südwesten fast schon sommerlich warm. Am Montag viel Sonnenschein, im Süden am Nachmittag besonders über dem Bergland stellenweise Schauer oder Gewitter. In den folgenden Tagen von Norden zunehmend wolkig und gebietsweise nass, sonst bleibt es weiterhin freundlich und sehr warm.